Hi, hi, hi. Long time no see, beziehungsweise long time no hear. Beziehungsweise, wie viele Leute hören diesen Podcast und wissen weder, wie Max, David und ich aussehen? Ich meine, man kann uns schon getroffen haben bei Spurs-Spielen, bei Mitgliederversammlungen von German Lilywhites. Übrigens am Rande, die haben jetzt auch einen Insta-Account, einfach German Lilywhites eingeben, dann findet ihr den Fanclub. Wo hätte man uns noch sehen können? Bei Twitch-Streams haben wir ein paar gemacht. In einem YouTube-Video haben wir auch gemacht. Mal gucken, aber ich würde gerne, gibt bestimmt auch ein paar Leute, die keine Ahnung haben, wie wir aussehen und nur unsere Stimmen kennen. Witzig, der Gedanke. Egal, long time no hear. Wir haben letzte Woche keine Folge rausgebracht, weil wir alle krank waren oder keine Zeit hatten. Und quasi ist diese Woche fast das Gleiche passiert. Ich war angeschlagen, David hatte keine Zeit und Max ist leider auch krank. Gute Besserung an der Stelle. Ich wollte aber eigentlich wirklich gerne eine Folge noch machen, deswegen sitze ich hier. Ich hätte sie, wenn ich ehrlich bin, aber auch fast wieder gedroppt, den Gedanken. Denn als ich heute aufgestanden bin und von den Wahlergebnissen in den USA gehört habe, hatte ich gar keine Lust mehr und habe irgendwie hinterfragt, ob sich darüber jetzt für Fußball überhaupt jemand interessiert. Und tatsächlich einer der wenigen Gründe, warum ich diese Folge jetzt überhaupt mache, ist Erland, der mir gesagt hat, vielleicht ist es gerade deswegen wichtig, dass ich diese Folge mache, damit Leute Ablenkung haben und ja halt nicht die ganze Zeit über die Scheiße nachdenken. Jan hat dann auch das Gleiche gesagt, also der Gast, der hier auch schon einige Male zu Gast war. Sehr guter Satz, Felix. Genau. Deswegen gibt es jetzt doch eine Folge. Ich laber einfach mal. Wow, noch nicht mal gesagt, dass ich alleine bin. Hey, ich bin alleine. okay, sorry. Ich bin etwas durch den Wind, aber ihr werdet das schon, mir schon irgendwie verzeihen können. Ich laber einfach so ein bisschen ungeplant, ungeskriptet, mit meinen kleinen Notizen ein bisschen über die aktuelle Lage der Spurs. Und ich hoffe, ihr habt da euren Spaß dran. Denn prinzipiell ist es ja bei Tottenham aktuell eine ganz gute Phase. Man könnte immer denken, so eine Woche, wenn man eine Woche zurückspringt nach dem Palace-Spiel, das wirklich nicht gut war, das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich unter Postecoglou gesehen habe. Wir waren wirklich chancenlos, wir haben überhaupt nicht hinbekommen, irgendwie dem Spiel, was Palace uns aufgedrängt hat, damit irgendwas zu machen. Und da waren ja schon wieder ganz viele Ange out. Ja, eine Woche vor vorwärts spulen und man schlägt Aston Villa mit 4-1. Völlig verdient mit 4-1, muss man dazu sagen. Die erste Hälfte war nicht so gut. Villa geht da, sagen wir mal, so relativ glücklich nach einer Ecke in Führung. Porro verlängert die leider unglücklich und dann ist es einfach sauschwer. Ich reg mich häufig über Vicario bei Eggbell auf. Diesmal trifft ihn da keine Schuld. Das war einfach saumäßig unglücklich. Aber auf jeden Fall gehen die Spurs dadurch in Rückstand und brauchen dann halt wirklich eine sehr, sehr gute zweite Hälfte und die machen sie dann halt. Also viel, 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 viel besser ins Spiel reingekommen. Ich frage mich da bei solchen Ergebnissen dann übrigens auch immer, was Ange dann in der Kabine sagt, weil sie kommen halt wirklich deutlich besser ins Spiel, legen dann relativ früh das machen dann das 1-1 nach einer tollen Flanke von Sonny in der 49. Minute und Johnson steht mal wieder goldrichtig. Also man kann sicherlich über ein paar Dinge bei Brandon Johnson schimpfen, aber seine Laufwege und sein Stellungsspiel im Offensivdrittel sind wirklich überragend. Und das war quasi der Dosenöffner. Sonny wird dann kurz danach ausgewechselt, ist dann sehr sauer. Aber ich glaube, das muss er halt einfach akzeptieren. Klar, dass er den der Mannschaft helfen wollte, aber er kommt halt gerade von der Verletzung. Ich glaube auch nicht, dass er morgen gegen Gala spielen wird. Darüber reden wir übrigens auch gleich. Das ist sogar der Großteil der Folge. werde ich über den Kader sprechen und was jetzt die Aufstellung gegen Galatasaray ist. Aber kurz das Villa-Spiel noch abgehandelt, dann trifft Solanke zweimal überragend, einmal nach einer tollen Vorarbeit von Kulusevski, der den Ball einfach reinlegt, der seine Form bestätigt, obwohl die erste Hälfte nicht so gut war, dann mit einem schönen Chip und dann das 3:1 nach einem schönen Beigewinn im Gegenpressing von Saar dann letztendlich, der auf Richarlison durchlegt und der den Ball dann zu Solanke passt und der dann das 3:1 macht und Maddison dann mit dem 4:1 in der Nachspielzeit mit einem wunderschönen Freistoß. Genau, über was möchte ich bei dem Spiel noch reden? Ich möchte mal kurz Dominik Solanke hervorheben, denn das, was er bisher gebracht hat, dem Tottenham-Spiel, war schon wirklich fantastisch. Sein Gegenpressing ist ohne Zweifel eins der besten in ganz Europa. Und ich rede da nicht nur von Mittelstürmern, einfach grundsätzlich sein Gegenpressing, das belegen auch die Statistiken, ist einfach ein absoluter Weltklasse-Spieler, wenn es ums Gegenpressing geht. Er hat auch seine Schwächen im Spiel. Ganz eindeutig halt einfach die Tatsache, dass er, wenn es rein um das Abschließen von Chancen geht, es da deutlich bessere Spieler als ihn gibt. Das ist einfach so. Also viele, inklusive mir, haben ja auch im Sommer über Viktor Gyökeres geredet. Der ist in der Kategorie, also in Sachen Abschluss finden, Tore erzielen, dann halt nochmal irgendwie ein anderes Level. Harry Kane war das natürlich auch. Aber im Gegenpressing ist Solanke halt wirklich unangefochten, einer der besten weltweit. Und das tut dem Spiel der Spurs so gut, denn Postecoglou's Taktik ist darauf ausgelegt, dass man sehr, 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 sehr intensiv presst, damit man den Ball so schnell wie möglich zurückgewinnt. Deswegen stehen die Spurs ja auch so hoch. Die Idee ist ja nicht einfach so, okay, du stellst einfach Spieler in die gegnerische Hälfte, sondern die Frage, warum Tottenham immer so hoch steht, ist, weil es dir im Gegenpressing ganz deutliche Vorteile ergibt. Die Wege sind kürzer, du hast, wenn dein Gegenpressing sehr gut ist, eben dann deutlich größere Chancen, den Ball zurückzugewinnen. Und das funktioniert in dieser Spielzeit dann halt auch viel besser. Denn wenn ihr jetzt mal auf die letzten 10 Partien zurückgeht oder halt auf die Spiele, die diese Saison schon absolviert wurden, man findet wirklich wenig Gegentore, wo die Spurs einfach ausgekontert wurden. Es ist vorgekommen, ich glaube, gegen Newcastle. Aber abgesehen davon ist das wirklich nicht mehr, diese High Line ist nicht das große Problem von Tottenham, sondern es gibt andere Dinge, die da ja einfach mehr im Fokus stehen. Und jemand wie Dominik Solanke bringt dir halt im Gegenpressing total viel. Währenddessen ist sein Hold-Up-Play ebenfalls absolut überragend. Sein linker Play, für die paar Leute, die nicht wissen, Hold-Up-Play, also du wirst angespielt, hältst den Ball, versuchst ihn abzuschirmen, versuchst dann deine Mitspieler mit einzubinden. Darin ist Solanke auch sehr, sehr gut. Das Einzige, was ihm bisher noch gefehlt hat, sind die Tore. Und die hat er jetzt zumindest gegen Aston Villa auch mal gemacht. Und wenn er, oder falls er diese, also jetzt wirklich auch eine sehr gute Torausbeute zu seinem eh schon sehr, sehr guten Spiel dazu bringt, also addet, dann ist Dominik Solanke ein absoluter 10-von-10 Transfer. Ich habe mich, das ist lange her, aber glaube ich so im März oder so, habe ich mich mal darüber aufgeregt, dass Solanke nicht der richtige Fit für die Spurs sein könnte oder ich nicht geglaubt habe, dass er es ist. Da wirklich lag ich völlig, völlig falsch. Was ein Spieler, er bringt uns so viel. Ein ebenfalls sehr, sehr guter Spieler ist Pape Matassin. Wahrscheinlich der Matchwinner für mich gegen Aston Villa und hatte wahrscheinlich jetzt erstmal wieder, oder was heißt, nicht die Nase vorne. Wir sind aktuell in einem Punkt, an dem wir den Luxus haben, uns entscheiden zu können im Mittelfeld zwischen wirklich sehr, sehr guten Spielern. Spielt Kulusevski mit Maddison, spielt er mit Zar zusammen. Du kannst auch theoretisch mal einen Kulusevski ohne Probleme rausnehmen. Also ich gehe zwar davon aus, dass er gegen Ipswich spielt, aber ich hätte jetzt auch keine Sorge, wenn dann im Mittelfeld dann eben Saar und Madison agieren würden. Also das ist ein Luxus, den sich die Spurs oder die Fans ja so lange gewünscht haben und den man jetzt endlich mal hat. Auf jeden Fall Saar mit einem tollen Spiel, neben Solanke wahrscheinlich der beste Pressingspieler, den wir in der Mannschaft haben. Einfach auch schon aufgrund seiner Pferdelunge. Also ich meine, was für Kilometer der abspult, wie stark er in die Zweikämpfe geht, wie was für eine Laufleistung grundsätzlich. Ich habe sie nicht nachgemessen, aber ich gehe davon aus, er hat auch wirklich übergroß lange Beine. Es wirkt zumindest so. Und ja, toller Spieler. Ich hatte ja meine Zweifel am Anfang der Saison, ob er vielleicht ein bisschen, dass das Spiel der Spurs sah entwächst. Aber das war wahrscheinlich aber nur eine kleine Schwächeperiode, denn aktuell ist er wieder toll drauf und zeigt, was für ein wichtiges Asset er in der Zukunft noch ist. Richarlison könnte auch so ein Spieler sein, der einfach viel ein wirklich guter Kaderspieler sein könnte für uns, aber er ist halt schon wieder verletzt. Ey, der Mann spielt 50 Minuten Fußball oder so und ist dann erstmal wieder 4 Wochen raus. Ist jetzt der Hamstring, 4 bis 8 Wochen oder so wird gemutmaßt. Und der war ja jetzt erst, also der war ja die ganze Zeit verletzt. Der ist ja gerade eben erst wiedergekommen. Es ist so traurig, weil eigentlich kannst du mit Richarlison nicht mehr in die kommende Saison gehen. Er ist einfach zu verletzungsanfällig. Er nimmt dir einen wichtigen, wichtigen Kaderplatz weg und den du mit anderen Spielern viel besser füllen könntest. Wenn er fit wäre, also wenn Richarlison einfach nicht häufig ausfallen könnte, würde, dann hättest du einen sehr guten Backup für Solanke und noch eine weitere Option auf den Flügeln, primär auf dem linken Flügel. Aber das ist halt nicht der Fall. Und dann hast du jemanden, der gefühlt 10 Spiele diese Saison macht und in denen zwar gut ist. Ich fand ihn nämlich wirklich nicht schlecht gegen Aston Villa. Der wurde auch letztens auch mal gewechselt. Den haben wir da gespielt. Kurz nachgucken. Live-Recherche. Wo er die große Chance vergeben hat. Wen waren das nochmal? Was, gegen City? Es war gegen City, ziemlich sicher. Und wie gesagt, er wäre ein toller Kaderspieler, aber ich glaube, man muss sich eingestehen, dass es keine Option ist, langfristig mit ihm zu arbeiten, weil er einfach, ja, wie gesagt, er klaut anderen Leuten die Minuten, wenn er fit ist, ist dann aber einfach nicht häufig genug einsatzbereit und das ist einfach super, super schade. Die Frage ist, okay, du musst ihn dann halt irgendwie ersetzen. Ist Langshear schon so weit? Dane Scarlett trifft jetzt gerade auch in der Championship wieder. Also ist ja auch relativ schlecht reingestartet. Hat jetzt aber ein paar Mal getroffen. Alejo Veliz spielt in der La Liga wirklich ganz solide. Sind die vielleicht schon bereit, ihn zu ersetzen? Oder muss man da im Sommer nochmal nachbessern, wenn man ihn abgeben würde? Sonst, was ist noch so erwähnenswert im Villa-Spiel? Dragosin fand ich super. Der macht sowieso einen guten Eindruck diese Saison, abgesehen von der roten Karte natürlich in der Euroleague. Deutlich verbessert, finde ich. Und man könnte wirklich argumentieren, den Case machen, dass Radu Dragosin der beste Innenverteidiger ist, den wir, also auf die Defensive defensiv der beste Innenverteidiger ist, den wir haben. Van de Ven ist das definitiv nicht. Der ist natürlich einfach sehr gut in der Ballrückgewinnung, also aufgrund seines Tempos, und wir haben seine Torvorlagen in dieser Saison, seine beiden gesehen. Unfassbar toller Spieler, und Romero ist im Aufbauspiel einer der besten Innenverteidiger der Welt. In der Premier League gibt es wahrscheinlich keine, findest du keine drei auf seinem Niveau. Paul Torres natürlich, den man übrigens bei Aston Villa auch übertrieben eingeschränkt hat aufgrund des tollen Gegenpressings. Aber der wäre jetzt noch jemand auf seinem Niveau, aber im Aufbauspiel gibt es wirklich, wirklich wenige, die Romero das Wasser reichen können. Und der ist defensiv natürlich auch sehr gut. Nicht gut, so wahnsinnig gut in die Saison gestartet, aber wir wissen alle, was wir an Guti Romero theoretisch defensiv haben. Aber Radu Dragosin ist wirklich, wenn du wirklich nur darauf guckst, auf Stellungsspiel, auf Zweikampfführung etc., ist er wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Innenverteidiger. Mein großes Problem mit ihm ist halt, dass ich immer Angst habe, wenn er einen Ball hat. Und dass das in dem Spiel, was die Spurs an den Tag legen wollen, halt wirklich sehr gefährlich ist. Und ich deswegen glaube, dass er keine, beziehungsweise nicht glaube, aber ich sehr daran zweifle, dass er eine langfristige Zukunft bei Tottenham hat. Mit dem Hintergedanken, dass natürlich ein Luka Vucevic im Sommer noch dazu stößt und der ja jetzt in der belgischen Liga auch schon richtig zeigt, was er drauf hat. Und dass ich mir halt einen weiteren Innenverteidiger, beziehungsweise dazu kommen wir auch gleich noch, eben diesen Hybriden, von dem ich schon tausendmal erzählt habe, auf der linken Seite wünsche. Und dann wäre dann halt ein Innenverteidiger zu viel. Aber ich meine, vielleicht verbessert Dragosin sein Build-up-Play auch noch so sehr, dass man sich darüber gar keine Gedanken mehr machen muss. Würde ich mir wünschen, weil ich, wie gesagt, ihn defensiv sehr, 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 sehr gut finde. Aber mal gucken. Sonst Udogi fand ich auch noch deutlich verbessert. Den haben wir ja im Podcast mehrmals kritisiert. Gegen Aston Villa wirklich ein sehr solides Spiel gemacht hat. Und bei dem wir ja einfach auf den Kader gesehen die größte Leistungssteigerung brauchen, um wirklich unser Top-Niveau zu kommen. Denn er war einfach aus der Startelf ganz klar der schlechteste Spieler bisher. Und wenn er wieder an sein Level aus der vergangenen Spielzeit rankommen würde, würde uns das so, so viel helfen. Keine Ahnung. Was noch? Nee, Aston Villa habe ich, glaube ich, abgeschlossen. Kommen wir quasi zum Galatasaray-Spiel zurück, beziehungsweise zu einer Sache, die damit zu tun hat. Wir haben aktuell, also die Spurs haben aktuell ziemliche Verletzungsprobleme. Cuti Romero wurde ausgewechselt gegen Villa, ist, soweit ich weiß, gegen Galatasaray gar nicht dabei. Also man muss überhaupt gucken, dass er gegen Ipswich überhaupt wieder fit ist. Van de Ven fällt für beide Partien hundertprozentig aus. Chad Spence ist noch verletzt. Wer noch? Richarlison ist verletzt. Odobert ist verletzt. Sonny ist gerade erst von der Verletzung wiedergekommen. Habe ich jemanden vergessen? Möglicherweise. Aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Also es sind wirklich viele, viele, viele Spieler nicht fit. Du musst gegen Galatasaray aber eigentlich rotieren. Du kannst jetzt nicht mit Solanke, mit Porro und Sonny etc. Spielen. Kulusevski braucht vielleicht auch mal eine Pause. Der hat unter der Woche auch gegen City gespielt. Übrigens auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich denke, ihr habt das alle gesehen. Obwohl, vielleicht auch nicht, weil es einfach in Deutschland nicht übertragen wurde. Genau. Auf jeden Fall, ich wollte mal kurz darüber sprechen, okay, wie hätte man den Kader, wie könnte er denn besser werden und was für Probleme gibt es denn dabei? Eins der großen Probleme, obwohl Chad Spence ja jetzt die letzten Spiele auch nicht im Kader stand, ich glaube, der war gegen Aston Villa auch nicht im Kader, oder? Ich täusche mich da nicht. Auch hier Live-Recherche. Er stand nicht im Kader. Weil er auf jeden Fall wieder trainiert. Aber ist ja gar nicht im Kader. Also er ist ja gar nicht registriert für die Euroleague. Und das alleine merkst du halt so extrem, weil du hast für die linke Defensivseite ja eigentlich nur zwei richtig gute Optionen. Du hast Odogi und du hast Van de Ven. Das sind aber beides deine Stammspieler. Das heißt, wie willst du da rotieren? Und die beiden anderen Optionen ist, Archie Gray noch weiter out of position spielen zu lassen. Der ist ja als Rechtsverteidiger wahrscheinlich schon nicht in seiner top besten Position. Dann musst du ihn auf die linke Seite stellen. Er ist intelligent und spielt intelligent genug, dass er das hinbekommt, aber ist halt auch keine perfekte Lösung. Oder du stellst da halt Ben Davis hin, der halt einfach technisch nicht das Niveau hat, den Linksverteidiger wirklich zu geben, der als Innenverteidiger das wirklich sehr, sehr solide macht. Das möchte ich übrigens auch mal dazu sagen. Es wird viel auf Ben Davis rumgehackt und er ist definitiv nur noch ein Notnagel diese Saison, aber in jedes Spiel, in das er reingeworfen wurde, das hat er sowas von solide gemeistert und ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn gegen Ipswich Town die Innenverteidigung Radu Dragusin und Ben Davis heißt. Ich glaube, das würden wir trotzdem hinbekommen. Auf jeden Fall, er ist aber auf der linken Defensivseite, also Linksverteidiger, auch nicht die beste Option für Ange Ball. By the way, ich habe mir das Buch gekauft, aber noch nicht fertig gelesen. Vielleicht rede ich darüber auch mal in einer kommenden Folge. Also für alle, die es nicht wissen, vor nicht allzu langer Zeit ist eine Biografie über Ange Postecoglou erschienen von einem australischen Journalisten. Genau, die lese ich gerade. Vielleicht erzähle ich euch da in der Zukunft mal was von. Auf jeden Fall linke Verteidigung super, super dünn besetzt. Eigentlich musst du Chad Spence im Winter für die Euroleague nachnominieren. Du hast eigentlich keine Alternative, aber wen nimmst du dafür raus? Also viele sagen ja, du musst Forster rausnehmen. Ich denke so, ey, das sagt sich so einfach. Was passiert denn, wenn Vicario verletzt ist? Denn Fraser Forster ist so viel besser als Brandon Austin. Brandon Austin hat in seiner Karriere 15 Profispiele gemacht. 15. 14 für Viborg in der dänischen Liga und 5 für Orlando in der MLS. Das war's. Der ist hat nicht mal ansatzweise Premier League Niveau. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Ich meine, Fraser Forster ist auch nicht der perfekte Spieler, den du für Ange haben willst. Aber er ist zumindest ein viel besserer Torhüter, als es Brandon Austin ist. Und daher kannst du ihn eigentlich nicht kicken. Das geht nicht. Und was sind die Alternativen? Eigentlich du könntest Ben Davis ersetzen im Winter für einen halt diesen Hybriden, von dem ich immer spreche, als einen Linksverteidiger, der auch in der linken Innenverteidigung spielen kann. Mein aktueller Favorit, auch wenn das ziemlich sicher nur ein Traum ist, ist Jorel Hato von Ajax. Super jung, aber gilt als einer der talentiertesten Spieler, also Defensivspieler weltweit. Spielt primär als Linksverteidiger, kann aber auch innen spielen. Das wäre für mich ein unfassbares Upgrade für die Mannschaft. Und tatsächlich langfristig auch für Odogi. Sonst Boskali von PSV wäre eine Option. Der spielt aber primär linke Innenverteidigung. Und ich glaube, wir bräuchten eher jemanden, der primär Linksverteidiger spielen würde. Sonst, um diesen Kaderplatz zu schaffen, könntest du natürlich sagen, okay, du gibst Richarlison ab, weil er ist ja eh dauernd verletzt. Dann könntest du sagen, okay, Lancashire ist dein Backup-Striker, aber was ist denn, wenn sich Solanke wirklich mal langfristig verletzt? Ist Lancashire dann schon bereit dafür? Weiß ich nicht. Dann könntest du sagen, okay, du gibst Werner ab und holst dir jemanden, der also Werner und Richarlison und du gibst dir holst dir jemanden dafür, der eben auch sowohl links außen als auch in der Mitte spielen kann. Ich weiß nicht, Omar Marmoush, aber ich glaube, bezweifle, dass der für die Spurs mittlerweile erreichbar ist. Ich weiß auch gar nicht, ob der eine Ausstiegsklausel hat, sonst wird es super, super teuer. Aber grundsätzlich, das grundsätzliche Problem der Spurs bleibt einfach in der Kaderregistrierung, wie immer. Erklärung: 17 ausländische Spieler, 4 Homegrown-Spieler und 4 Club-Train-Spieler. Wir haben keine Club-Train-Spieler. die einzigen beiden sind Brandon Austin und Whiteman. Und Whiteman ist auch nur so nebenbei nominiert. Früher hatte man halt mit Oliver Skip, mit Harry Kane natürlich, mit Harry Wings, hatte man halt Spieler, die dem Kader auch wirklich was gebracht haben. Skip hinten raus nicht mehr so viel, aber und Wings hinten raus auch nicht mehr so viel, aber die waren ja zwischenzeitlich wirklich wichtige Kaderspieler, die dir dann helfen, weil die halt nicht auf diese Liste der Spieler fallen, die ausländischen Spieler oder halt Homegrown-Spieler, von denen wir ja faktisch zu viele haben. Also wir haben Solanke, wir haben Madison, wir haben Brandon Johnson, wir haben Chad Spence, wir haben Fraser Forster, wir haben Archie Gray. Vielleicht vergesse ich noch einen, ich glaube aber nicht. Das sind schon 6, also 2 zu viele. Und diese 2 müssen dann auf die Ausländerliste der Ausländer. Und wir bräuchten halt langfristig einfach Club-Train-Spieler, damit wir diese überhaupt die Option haben, einen tiefen Kader zu nominieren. Mikey Moore wird natürlich jetzt in den kommenden Jahren da total helfen. Der ist aber eh noch U21, deswegen du musst ihn gar nicht nominieren, aber er wird ein relevanter Kaderspieler sein und ist halt Club-trained. Welche alternativ noch? Luca Ganter, vielleicht in Anführungszeichen Upgrade für Brandon Austin, also ein Keeper aus der Jugend. Das wäre natürlich optimal, wäre es, wenn Ganter gut genug wäre, dir einen wirklichen Backup-Keeper zu geben, also eine Zweitwahl hinter Vicario, weil dann hättest du so viel mehr Optionen. Sonst Lancashire wäre jemand, Jamie Donnelly, bei dem es nicht so wahnsinnig gut läuft, glaube ich, in der League One. Der ist, glaube ich, am Anfang viel gestartet und hinten raus hat er weniger Spielzeit bekommen. Ich habe auf Transfermarkt nachgeguckt, ich glaube, der war gar nicht mehr im Kader. Kann aber auch sein, dass er verletzt war, jetzt in den letzten beiden Spielen. Und eben Dane Scarlett, der jetzt besser reingekommen ist. Und alternativ halt ein Tyrese Hall, aber der spielt ja noch fast gar keine Rolle. Ich glaube auch nicht, dass der mit nach Istanbul gereist ist. Und alternativ dann halt noch Alfie Dorrington, der vielleicht wirklich relevant werden könnte in der Zukunft. Ich könnte mir den nämlich tatsächlich auch als Rechtsverteidiger mal vorstellen. Der ist sehr groß, das muss man dazu sagen. Also für einen Außenverteidiger wirklich wäre das schon ein ungewöhnliches Profil. Ich glaube, der ist über 1,90. Muss ich auch nachgucken. Schon wieder Live-Recherche. So, jetzt hört ihr meine Tastatur, das wird lustig. Wie groß bist du, Brudi? Er ist... Wo zum Fick sehe ich das? Sorry. Ich sehe es nicht. Steht das nicht auf Transfermarkt sonst? Aber ich glaube, der ist über 1,90 groß. Und das wäre natürlich für einen Außenverteidiger schon ein ungewöhnliches Profil. Aber er hat halt so ein richtig, richtig starkes Ballcarrying, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte. Wäre natürlich auch für die Innenverteidigung eine Option. Und wird vor allem für das Galatasaray-Spiel eine Option, dazu komme ich gleich. Aber der könnte natürlich auch dir langfristig noch mehr Tiefe im Kader geben, wenn er wirklich gut genug wird, was immer ein Gamble ist. Abgesehen von Mikey Moore bin ich mir bei keinem einzigen Tottenham-Jugendspieler, also nicht Berrywall und Grayson rausgerechnet, sondern von den einzigen Jugendspielern, ist es der einzige, bei dem ich mir hundertprozentig sicher bin, dass er in der ersten Mannschaft landet, weil ist er halt schon. Aber sonst Lancashire vielleicht, aber da weiß es auch nicht. Und bei den anderen ist es halt wirklich noch aber viel Theorie. Aber ich könnte mir Alfie Dorrington, von dem ich wirklich sehr viel halte, auch sehr gut vorstellen. Und das würde natürlich dir so viele Optionen geben, wenn du jetzt beispielsweise einen Radu Dragosin einfach durch Alfie Dorrington ersetzen könntest und sagen würdest, okay, den kannst du als Club-Train-Spieler nominieren und kannst den Platz der im Ausländerkader, in Anführungszeichen, in der Ausländerliste frei geworden ist, dann halt nochmal für einen anderen Spieler aufnehmen. Das wäre halt total, total gut. Aber der Weg für diese Spieler, also für Langshay, für Dorrington etc., der ist so weit noch, dass sie wirklich essentielle Spieler sein können für einen Kader und nicht eben nur so welche, die du hin und wieder mal reinwirfst, dass es einfach noch viel Theorie ist. Aber Alfie Dorrington ist ein wichtiger Name, denn es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass der gegen Galatasaray spielt oder vielleicht sogar startet. Denn, wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe, oder mittendrin irgendwann, sowohl Kuti Romero als auch Mickey van de Ven sind beide verletzt in der Innenverteidigung. Udogi ist völlig überspielt. Der musste gegen City schon, ich weiß nicht, 70 Minuten ran oder so, weil van de Ven verletzt raus musste. Musste natürlich dann gegen Aston Villa auch wieder spielen. Der kann nicht gegen Galatasaray starten. Ist keine Option. Jetzt klopft es an der Tür, das ist natürlich sehr ungünstig, aber ich mache hier kurz einen Cut. Ich bin zurück. Als ob es für euch irgendeinen Unterschied macht. Ich lasse jetzt keine 3 Minuten Leerlauf drin. Aber ja, ich war kurz weg. Und habe natürlich komplett meinen Faden verloren. Ich glaube, ich war dabei. Sorry. Die Folge ist ein bisschen durcheinander, aber ja, ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen. Ich glaube, ich habe gesagt, dass Udogi nicht starten kann oder gar nicht spielen kann gegen Galatasaray und du einfach wenig Optionen hast, denn ich gehe mal die Aufstellung durch, wie ich sie tippen würde oder was für Optionen es gibt. Im Tor hast du natürlich Vicario oder Forster. Ich gehe davon aus, dass Vicario spielt, damit du nicht noch schwächer bist, also schwächer aufgestellt bist als eh schon. Aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Forster startet. Rechtsverteidiger, es gibt nur 2 Optionen. Entweder Porro startet noch eine Partie. Der hat zumindest gegen City nicht starten müssen. Das heißt, vielleicht startet er. Ich würde davon auch aktuell ausgehen. Aber die einzige Alternative, die du da hast, ist Archie Gray. In der Innenverteidigung, Dragosin ist gesetzt, der muss spielen. Und dann ist halt die Frage, wenn Gray schon rechts spielt, muss Ben Davis Linksverteidiger spielen, weil der ist die einzige Option, die du da alternativ hast, ist Archie Gray. Und wenn Davis Linksverteidiger spielt, dann muss Alfie Dorrington starten, weil du hast sonst niemanden mehr. Das ist so. Ich fände das total spannend, weil ich Alfie Dorrington gerne mal sehen würde. Ich halte es aber für unwahrscheinlich. Ich glaube, Porro startet, die Innenverteidigung wird dann Dragosin und Davis sein und dann Gray als Linksverteidiger. Ich denke, das ist also es wird so kommen. Das Mittelfeld stellt sich eigentlich von alleine auf. Bissouma wird starten, Lucas Berdival und James Maddison. Die haben alle nicht gespielt gegen Villa oder zumindest nicht gestartet. Daher gehe ich schwer davon aus, dass man so auflaufen wird. Vielleicht, das wäre sehr schade, vielleicht wird Lucas Berrival rausrotiert für nochmal Bentancur oder Saar, um noch ein bisschen mehr Laufleistung im Mittelfeld zu haben. Fände ich aber, wie gesagt, sehr schade. Und die Offensive wird auch dann nochmal spannend. Ich gehe davon aus, dass Mikey Moore nochmal auf rechts spielt. Auch da fände ich schade, weil ich Mikey Moore auf links halt einfach für 1000-mal besser halte. Der Typ ist 17. Der ist im August 17 geworden. Und der muss jetzt out of position seinen Weg in die Profimannschaft zu finden. Das ist schon wild. Ich meine, er ist talentiert genug, dass er auf rechts auch hin und wieder mal was kreieren kann, aber du siehst einfach, dass er auf links einfach deutlich besser aufgehoben ist und sich einfach sicherer fühlt in seinen Abläufen. Aber ich bin mir sicher, dass er auf rechts starten wird, weil die einzige Alternative wäre halt Johnson. Sonst hast du da wieder niemanden mehr, weil Odo Bär ist ja verletzt. Und der andere, einzige andere fitte Flügelspieler, beziehungsweise, ich meine, Sonny könnte auch starten, aber wird er höchstwahrscheinlich nicht. Es ist Werner. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Werner gegen Galatasaray in der Startelf stehen wird. Hallo, Felix aus der Zukunft hier, beziehungsweise legit 5 Minuten nach Ende der Folge. Ich bin kurz auf Twitter gegangen und habe dann gesehen, dass Alistair Gold ein paar Postecoglou-Zitate dabei hat, und zwar, dass Timo Werner und Mikey Moore beide nicht mitgereist sind nach Istanbul. Keine Ahnung, dementsprechend wollte ich dann kurz den Einwurf machen, das, was ich hier erzähle, ist Blödsinn oder erzählt habe. Jetzt gehe ich davon aus, dass Sonny und Johnson starten, was sind denn die Alternativen? Alle anderen sind verletzt. Außer irgendwas ganz Besonderes passiert noch, von dem ich nichts weiß. Aber ja, das wollte ich hier kurz korrigieren. Sonst gebe ich jetzt wieder an Felix aus der Vergangenheit ab. Bye. Und die Sturmspitze würde ich auch von Will Lancashire ausgehen. Solanke braucht auch mal eine Pause. Der hat auch gegen Villa und gegen City quasi komplett durchgespielt. Wurde er rausrotiert? Irgendwann ausgewechselt? Ich glaube nicht. Aber selbst wenn, er ist auf jeden Fall, er war viel zu viel gespielt, und ich gehe davon aus, dass er eine Pause bekommt. Und das wäre schon eine relativ schwache Startelf, das muss man dazu sagen. Also vieles ist einfach aufgrund von Verletzungen und eben der Tatsache, dass du rotieren musst. Wie gesagt, Udogi kann nicht spielen, Van de Ven und Romero sind auch raus. Daher sind die halt offensichtlicherweise keine Optionen. Dadurch, dass Richarlison sie jetzt auch wieder verletzt hat, muss halt Lancashire eigentlich ran. Und das ist schon, ist eine Mischung aus Pech und einfach nicht so wahnsinnig guter Kaderplanung. Denn wenn du jetzt Timo Werner durch einen wirklich sehr guten Offensivspieler ersetzen könntest, der vielleicht auch beide Seiten spielen kann, dann könntest du jetzt zumindest Moore auf links stellen und dann halt hättest dann diesen Spieler X dann auf rechts. Das würde, glaube ich, dem Spiel schon total helfen. Und wenn du Ben Davis, den ich am Anfang der Folge gelobt habe, ja, aber der halt klar seine Limitierungen hat und sehr, 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 sehr sicher in seinem letzten Jahr für die Spurs ist, wenn du den durch einen Top-Spieler ersetzen würdest, also ein Top-Hybrid aus Linksverteidiger und Innenverteidiger, dann hättest du da halt auch nochmal mehr Optionen. Aber selbst wenn du die hättest, ist bei der aktuellen Verletztenlage, wäre es natürlich trotzdem schwierig. Ja, mehr habe ich honestly nicht zu sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn ich wieder alleine war und mich ein bisschen verrannt habe ein-, zweimal. Sonst, ich lade sie jetzt wahrscheinlich heute noch hoch, also am Mittwoch. Und vielleicht habt ihr sie heute noch gehört. Vielleicht hört ihr sie morgen. Vielleicht hört ihr sie auch erst nach dem Galatasaray-Spiel, das kann auch sein. Dann könnt ihr über mich lachen, wenn ich ganz viel Blödsinn erzählt habe. Gegen Ipswich denke ich, dass man relativ entspannt auftreten wird. Also halt mit, um das ganz kurz zu sagen, halt mit den Spielern, die fit sind. Und der ganz normalen Aufstellung halt Udogi, Porro im Mittelfeld, dann Kulusevski plus Partner X und dann halt Sonny und Brandon Johnson und Solanke vorne drin. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Genießt das Spiel, falls das noch nicht passiert ist. Genießt das Spiel gegen Ipswich, falls ihr die Folge zu spät hört. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr hattet eine schöne Zeit, und bis dahin und come on your Spurs. Bye.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.